Also Julian, wenn wir uns nochmal ein Retelling von der kleinen Meerjungfrau anschauen müssen, dann bin ich aber hier raus.
Weißt du, woran ich denken musste? Kennst du
An
den
was?
Typen von Reddit, der Kevin Spacey so hasst und dann seine Freunde mit ihm Seven angeguckt haben? Kennst du das Meme oder den Typen? So.
Ja, aber also ich kenne das nicht, aber die Situation fühlt sich sehr ähnlich
Ja, ich muss daran denken, als wir im letzten Drittel waren oder so, als es kam. Ich so, oh nein, wie gut. Ich konnte nicht mehr. Absolut großartig. Ja.
Okay, aber um euch auch mal abzuholen, wir reden heute über Ponyo und Arrietty in unserem 11. Teil der Ghibli-Reihe.
Wir nähern uns langsam dem Ende.
Ja. Wir hatten zwar schon einen kleinen Vorgeschmack aufs Ende jetzt vor ein paar Wochen, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, noch den ganzen Weg zu gehen.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen, ein paar Jährchen zurück. Aber da kommt noch trotzdem gut was auf uns zu, wenn ich so nochmal drüber geschaut habe, was dann bis auf die zwei Filme heute noch kommen werden. Aber ja, heute haben wir zwei, was ich als Kinderfilm bezeichnen würde, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Zielgruppe ist hier auf jeden Fall deutlich geringer, also deutlich niedriger, also für
Jünger.
deutlich jüngere Menschen als die Filme,
Niederere
die es
Menschen, Lukas.
als die Filme, die wir bisher gesehen haben. Und ich weiß, viele würden sowas auch über Chihiro und so weiter sagen, oh, das sind ja Kinderfilme, aber nicht in dem Umfang wie jetzt Ponyo. Und auch Arrietty ist eher an ein deutlich jüngeres Publikum gerichtet.
Ja, darum hatte ich auch echt nicht so Lust auf die beiden Filme heute. Ich glaube,
Ja,
gerade
ich auch nicht.
Ponyo war auch so ein Film, der hat man mal vielleicht so ein bisschen was Szenen gesehen, aber das war so einer dieser Filme, weshalb ich gedacht habe, dass jetzt Miyazaki, glaube ich, von den Ghibli-Machern nicht unbedingt so meins ist. Ob das alles dann so stimmt, das erfahren wir jetzt gleich. Ja.
Okay, dann starten wir doch auch direkt mit Ponyo rein. Und ich muss ehrlich sagen, der Film ist super schön. Also, von der reinen Optik her. Der ist so gut animiert und wie das Wasser teilweise fließt, ist so wahnsinnig toll. Leider fand ich die Story eher nicht so gut. Da kommt auch viel mit rein, dass wir eben diese sehr junge Zielgruppe bedienen. Da kommt rein, dass diese kleine Meerjungfrau-Elemente. Beziehungsweise richtig dieser Hommage-Charakter auch mit, ja, und er muss sich in sie verlieben, sonst wird sie zur Schaumkrone. Das hat so gar nicht
Ja,
gepasst.
okay, das kam aber auch einfach mal so. Vorher hat man schon gedacht, okay, ist halt so ein bisschen
Ja,
Meerjungfrau-Vibes, weil sie ja Mensch
vorher
werden
ist es
will.
schon thematisch ähnlich, genau. Aber dann kommen die halt wirklich mit der direkten Beziehung dazu und da habe ich mir dann gedacht,
Also ich musste
Leute.
wirklich laut lachen, weil ich unbedingt an dich denken musste. Verdammt,
Ich
wieso habe ich
musste
diesen Film
kurz
nicht
Pause machen
zusammengeguckt?
und habe dann auch gedacht, ja. Damit wird sich Julian bei der Aufnahme einen Spaß machen, ja.
Ich habe mir auch extra aufgeschrieben mit Lach-Emojis. Ich kann nicht mehr. Ja.
Ja, genau. Willst du Story Stück für Stück besprechen? Sollen wir da am Anfang reinspringen?
Können
Oder
wir
hast
ein
du irgendwelche
bisschen
allgemeinen
machen.
Gedanken dazu?
Also das, was du gesagt hast, da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Gerade weil es auch viel um Wasser geht, wird auch sehr viel mit irgendwie Wassereffekten gespielt. Das heißt, dass dann durch irgendwie Lichtverzerrungen und so weiter man da was Interessantes mitmachen kann. Oder halt Flüssigkeiten animieren, was ja ganz cool ist. Gerade zum Beispiel diese komischen Wassermonster, also Monster, die Wasser sind. Aber natürlich, was sofort heraussticht, sind so ein bisschen die Hintergründe. Also, dass diese ganze Buntstift-Textur-Ästhetik da so drin ist, was man ja vorher nicht wirklich hatte. Ich muss gerade überlegen, an Ghibli-Filmen, vielleicht war so ein bisschen mal texturell so leicht bei Nachbar Yamadas, aber hier ist es ja schon so wirklich, als ob jemand so meine Buntstift, die ich damals in der Schule hatte, genommen hat und damit die Hintergründe gezeichnet hatte, was halt echt super aussieht. Ja, das hat mir auf jeden Fall gleich beim ersten Mal schon gut gefallen, weil zumindest diese Buntstifttextur hat man ja schon bei dem Schiff gesehen unter Wasser. Und dann aber auch später überall alle Hintergründe, was dann für mich einen sehr guten Ersteindruck gemacht hatte. Aber ja, wir hatten ja schon gesagt, Kinderfilm, das heißt plotmäßig Ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Ein paar Highlights gibt es vielleicht sogar für mich, aber speziell das letzte Drittel, da gibt es so einen Punkt, wo ich genau sagen kann, okay, habe ich so aufgeschrieben, jetzt hat es mich verloren gerade.
Oh, da bin ich mir fast sicher, dass wir da einen ähnlichen Punkt haben. Weil es gibt im letzten Drittel eine Szene, wo ich gedacht habe, boah, der Dialog ist gerade richtig scheiße geschrieben.
Okay, das glaube ich nicht unbedingt, das ist einfach so allgemein, aber da kommen wir noch drauf.
Dann lass uns trotzdem mal reinsteigen. Ja,
worum geht's denn überhaupt,
und
Lukas?
Und zwar fangen wir an mit, wie heißt er, mit Soske und seiner Mutter Lisa. Ich überspringe einfach mal den Teil am Anfang, der das Ganze so ein bisschen cineastisch einführt, und gehe direkt zu den Figuren. Und Soske ist eben ein 5-jähriger Junge, der mit seiner Mutter zusammenlebt. Sein Vater ist Schifffahrer und ist deswegen nicht so wirklich im Familienleben, auch wenn die scheinbar mit dem Schiff nie die Bucht von dieser Stadt verlassen. Naja, auf jeden Fall trifft er dann einen Goldfisch, den er Ponyo tauft, beziehungsweise eine Goldfisch-In, I guess.
Also ich erstmal so, was, das ist ein Goldfisch? Okay.
Ja, also ich glaube auch eher, das geht so in Richtung Wassergeist oder so, und der sagt halt einfach, oh, guck mal, dieser Goldfisch. Oder es ist einfach artistische Freiheit. Auf jeden Fall nimmt er diesen Goldfisch in einem Eimer voll Wasser mit, und wir sehen so seinen Tag im Kindergarten und mit seiner Mutter, die im Altenheim arbeitet. Und dieser Goldfisch scheint zwei Dinge zu mögen: Schinken und Leute mit Wasser voll zu spucken.
Eigentlich drei genau. Dinge, weil sie mag ja auch Soske.
Drei Dinge. Und stimmt, der Goldfisch mag Soske. Dann, wie, okay, Mist, ich habe den Film vor 2 Tagen gesehen. Wie ist es nochmal passiert, dass er den Goldfisch verloren hat?
Also, der Vater wollte sie jetzt zurückholen, was dann auch passiert ist, durch die Wassergeister, die ihm dann unten an der Klippe da...
Ja, genau, der Vater vom Goldfisch, Fujimoto. Wie findest du den Typ als Antagonisten?
Ich fand's am Schluss ganz gut, dass er halt nicht so wirklich böse ist. Also am Anfang wirkt er so, erstmal, erste Szene wusste man ja nicht, wer das so ist, dann wirkt es so leicht böse. Aber fand ich schon in Ordnung, wie er so der strenge Vater, was so leicht durchgeschieden ist, fand ich auf jeden Fall besser als so einen typischen Antagonisten, der halt irgendwas im Schilde führt. Also er hat ja auch was im Schilde geführt, aber das fand ich so insgesamt, die Mischung auf jeden Fall ganz gut. Das hat mir gefallen.
Ich muss sagen, der rettet für mich auch so ein bisschen den Film, um ganz ehrlich zu sein. Schon dieser... Also, abgesehen von dieser cineastischen Einleitung, wo er da irgendwas mit den Fischen macht, was ich, glaube ich, bis am Ende nicht richtig geklärt hat.
Ja.
Also, abgesehen von dieser Einleitung, die erste Szene, in der er auftaucht, wo er an Land ist und eigentlich direkt Ponyo wieder zurückholen will und dann mit dieser Pumpe über das Gras und so Wasser verteilt. Fantastisch. Wo dann Lisa ihm sagt, hey, sie können hier doch nicht einfach Unkrautvernichter versprühen. Und er sagt, was Unkrautvernichter? Es ist nur Wasser. Ich muss mich doch hydriert halten. Und sie, okay, wenn du meinst, Hauptsache kein Unkrautvernichter, bis dann.
Ja.
Das war schon, also ich finde, wir könnten ruhig häufiger einfach so ulkige Fish-Out-of-Water-Antagonisten haben.
Ach, Lukas.
Ja, haha, buchstäblich, aber Dead Rope heißt halt so. Ja, weil ich finde, es ist schon sehr witzig, wie er sich da, also zum einen, wie er aussieht, zum anderen, wie er sich bewegt und zum dritten natürlich, wie er sich verhält. Diese Nummer mit dem Wasser ist ja auch sehr ulkig. Könnte man ruhig öfter haben.
Ja.
Ich fand ihn, er ist nicht so ganz Comic Relief, weil irgendwo ist er ja schon antagonistisch unterwegs, aber jede Szene mit ihm ist halt einfach besser.
Ja, und wenn man dann auch am Schluss noch erfährt, dass er halt ein richtiger Chad ist, der halt die Meeresgöttin mehr oder weniger verführt hat, da kommt ein gutes Bild zusammen bei ihm.
Ja. Oh, vielleicht ist es einfach Chotaro Kucho. Schön so als Meeresbiologe irgendwann aufs Meer gefahren, die Meeresgöttin verführt und dann, naja.
Hat man Goldfisch.
Ja.
Okay.
Naja, okay. Lass uns weiter im Text gehen, weil nachdem Ponyo zurück ins Wasser geholt wurde, haut sie auch direkt wieder ab, verwandelt sich so erst in froschmäßiges Ding und dann in einen kleinen Männchen, in ein 5-jähriges Kind, genauso wie Sosuke, und möchte zu Sosuke. Und da sehen wir eigentlich auch schon eine der besten Szenen aus dem Film, würde ich behaupten. Weil Ponyo kann an Land nicht selbstständig oder noch nicht so wirklich selbstständig sich bewegen. Und deswegen flutet sich dieses ganze Gebiet. Es wird auch später erklärt, ja, das sind ihre magischen Kräfte und das ist alles so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, weil sie an Land ist. Nichtsdestotrotz flutet das so diese ganze Küstenregion. Und sie ist dann halt einfach auf diesen Wassergeistern, die du vorhin schon erwähnt hast, unterwegs und verfolgt Sosuke. Ihr ist gar nicht so bewusst, dass das für ihn halt ein richtig traumatisches Event ist. Seine Mutter ist voll panisch, möchte ins Auto und weg und zurück nach Hause und auf den Berg. Da sind wir sicher. Aber naja.
Lustigerweise, dass du sagst, dass so für dich die erste gute Szene war. Ich hätte nämlich vorher noch als
Highlight... Nicht oder, die erste gute Szene. Also, ich finde, das Highlight ist eine der besten Szenen in dem Film. Besten,
genau, okay. Ja. Weil für mich auch bis dahin gab es auch noch eine, die ich so ein bisschen als Highlight bezeichnen würde. Und die haben beide ein bisschen was gemeinsam. Man merkt einfach, dass Miyazaki Autofahrten bzw. so jagten kann. Mhm. Weil die erste Szene, wo ich schon voll dann im Film dabei war, war, als sie zum Altenheim gefahren sind. Was ja ein bisschen Jagd war. Sie wurden nicht gejagt, aber halt so, sie müssen sich jetzt beeilen. Und man dann halt schon ein bisschen diese richtig gute Hafenstadt sieht, die halt echt richtig toll ist mit den Details
Mal,
und so weiter.
Sieht.
Genau. Und
ja,
dann,
aber ich finde es auch richtig gut, weil Lisa, also die Mutter von Sosuke, händelt da Sosuke, der gerade mit seinem Eimer voll mit Wasser in dem Auto sitzt. Natürlich muss man dann auch ein bisschen nicht LED-mäßig aufpassen, dass nicht das Wasser durchs ganze Auto läuft. Und ich verstehe schon, warum die Szene so einen Appeal für dich hat. Sehr spannend, sehr energetisch.
Genau, und dann das Ganze auch nochmal zurück, aber halt noch mit diesem magischen Element, dass sie halt so geil auf den Meerfischen, Wellenfischen läuft, sprintet. Hat schon was, also ist schon epic, muss man sagen. Gerade als sie beim ersten Mal zu sehen ist, auf dem offenen Meer, als der Vater sie sieht, aber dann natürlich sie auch so hart verfolgt, ist echt gut.
Ja, bei der Szene, wo sie über dieses Wasser läuft, habe ich auch schon gedacht, ja, das ist einfach wieder Miyazakis Stil, der liebt so Sachen, genau so Dinge. Aber ja, danach fand ich ehrlich gesagt viele Sachen optisch eher so, ja, sieht ganz schön aus, aber da war nicht mehr so viel Action drin. In allem, was danach
kommt.
Ja,
also das war auf jeden Fall, habe ich auch so geschrieben, könnte aus einem Action-Anime sein, wie stark das abgeht mit irgendwie links, rechts, sie kommt näher ran. Könnte auch so eine, keine Ahnung, schon eine Battle-Fähigkeit sein, wo sie gerade versucht hat, irgendwas zu machen.
Ja, und dann, das muss ich sagen, fand ich ziemlich gut, diese cozy Szene, wo, also, was heißt Szene, es sind ja mehrere Szenen, in der einfach Lisa sich um die beiden Kinder kümmert, umringt von diesem, von dieser Flut, sie können nirgends hin, sie haben das Haus ist aber auch zu großen Teilen selbst versorgt. Das fand ich dann sehr angenehm, sehr cozy einfach. Und ja, das war dann bis zu dem Punkt, wo die beiden Kinder schlafen gegangen sind und sie sich dann am Morgen wieder verabschiedet. So dieser ganze Bereich hat schön alles entschleunigt. Ich hätte mir nur gewünscht, dass danach noch mal irgendwie ein bisschen Beschleunigung reinkommt. Aber danach war halt alles irgendwie so, da ist die Spannungskurve schon abgesunken und der Film dümpelt so langsam aus, fand ich ein bisschen. Also das ist schon, glaube ich, auch meine größte Kritik, dass die Spannungskurve einfach nach, ich glaube, 50 Minuten oder so komplett am Boden war und der Rest vom Film so Epilog gefühlt ist.
Ja, also bei mir, ich habe so oft geschrieben, der Satz, irgendwie ist ein bisschen Luft raus, als sie sich das Boot machen und dann damit losfahren. Also wie sie es vorbereiten, da war schon, habe ich währenddessen gemerkt, oh, okay, irgendwie ist gerade so ein bisschen öde. Und dann, als ich aufmache, so, okay, jetzt bin ich wirklich raus. Und dann hat sich auch nicht mehr so ganz, also eigentlich gar nicht mehr wirklich, weil am Schluss sollte ja nochmal Spannung aufgebaut werden, aber hat mich nicht zurückgeholt.
Nee, leider nicht. Mich hat ein paar Szenen später komplett verloren. Also die ziehen ja mit diesem Boot los. Übrigens sehr cool, dieses Boot, dieses Kinderprinzip, dass das aufgewärmte Wasser hinten rausströmt, weil es mehr Platz braucht als das kalte Wasser. Das ist schon cool. Aber dann, als sie auf das erste andere Schiff getroffen sind, habe ich erstmal gedacht, okay, konzeptionell richtig cool, die Leute haben, sind alle jetzt auf Booten unterwegs. Und dann fahren sie an dieses Boot ran, da ist ein Mann und seine Frau mit Kind. Soske fängt an, mit dem Mann zu reden und wirklich wichtige Dinge so, wo ist meine Mutter, wie komme ich da hin? Und wirklich, er versucht da so sein Problem zu lösen mit diesem Mann. Und während sie sich noch unterhalten, sagt die Frau einfach zu Ponyo, und das ist mein Baby. Halt richtig mit gestellstem Dialog, wo ich dann auch gedacht habe, boah, ey, also der Dialog ist richtig mies geschrieben.
War und das
da
so?
War ich komplett raus.
Ich hätte jetzt gedacht, war es nicht einfach so, dass Ponyo es halt angestarrt hat und dann, so wie du halt mit kleinen Kindern
aber
so redest, ist ja so ein bisschen.
Ja, aber das kam mir trotzdem sehr, sehr schlecht vor, einfach weil, wie gesagt, der Fokus eigentlich noch auf dem Gespräch mit den anderen beiden war. Und das kam mir so vor, als würde sie die anderen halt unterbrechen.
Okay.
Natürlich, Ponyo hat sich dieses Kind schon angeschaut. Also ich wusste auch, dass das einen Grund hat, warum sie das sagt. Das ist nicht. Aber vielleicht kommt es auch ein bisschen, weil ich den Film auf Deutsch geguckt habe und der Dialog echt gestelzt performt wurde. Vielleicht hat das noch mal ein bisschen was weggenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Original
okay.
ist.
Okay, gerade weil du, da will ich kurz noch einspringen, weil du gerade sagst, dass du auf Deutsch geguckt hast. Ich habe es natürlich auf Japanisch geschaut.
Natürlich.
Wir können doch bestimmt die eine Szene irgendwie bei Minute 59 oder sowas verwenden, als, glaube ich, Ponyo Antenne, Antenne oder sowas ruft, oder? Das können wir doch irgendwie nutzen.
Ich glaube, sie sagt was anderes.
Echt? Im Englischen, also im Englischen sage ich schon. Im Japanischen sagt sie Antenne, Antenne oder so.
Ja, können wir bestimmt benutzen.
Okay.
Bestimmt. Ist auch gar kein Urheberrecht drauf oder so.
Ja, nee, ich meine halt irgendwie mal auf Twitter oder sowas damit posten oder sowas. Kann man doch irgendwas zurechtschneiden, garantiert.
Bestimmt. Ja, naja, auf jeden Fall, dass dann die anderen Bürger auch alle in ihren Booten ankommen und dann sagen, hey, wir wollen weiter, und Ponyo und Soske dann sagen, nee, wir müssen aber noch zum Altenheim, und die dann sagen, alles klar, okay, und dann wieder abziehen, war auch irgendwie ein bisschen, in dem Fall ist ein Kinderfilm, von einem Erwachsenenfilm hätte ich erwartet, dass die sagen, wir können doch nicht zwei Kinder jetzt hier irgendwie allein weiterziehen lassen, aber wie gesagt, Kinderfilm, kann man ein Auge zudrücken.
Ja. Als sie dann durch diese ganze Landschaft gefahren ist, die halt überschwemmt war, musste ich sofort an Panda Go Panda denken. Das war
ja
dann auch in der letzten Hälfte, als alles überschwemmt war und dann man mit Booten gefahren ist und halt alles irgendwie, man nur oben Bäume gesehen hat und so weiter. Das war sofort, das hat mich nicht zwar raus, wieder reingeholt, aber es war zumindest so, okay, Miyazaki recycelte etwa etwas, aber nee, ist, fand ich auf jeden Fall nochmal so kurz, da kann man vielleicht die Idee darauf zurückführen, dass er das schon mal gemacht hat, in Anführungsstrichen.
Ja, und dafür hat es sich gelohnt, diese ganzen alten Sachen zu schauen.
Richtig. Dann können
endlich
wir den Fact droppen.
Payoff. Ja. Naja, auf jeden Fall, währenddessen kriegen wir immer mal wieder Szenen vom Altersheim, was jetzt von so einer riesigen Luftkuppel umgeben ist.
Weshalb auch immer.
Ja, die alten Frauen, die alle vorher im Rollstuhl waren, können jetzt alle sich wieder frei bewegen, auch weil Magie. Und Soskes Mutter unterhält sich mit Ponyos Mutter, was auch irgendwie super strange ist. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich im Moment mehr im Alter von seiner Mutter bin als im Alter von ihm. Aber so, als würde jetzt irgendein Gott auf mich zukommen und sagen, ey, dein Kind vibet ja richtig krass mit meinem Kind, was geht so ab, würde ich auch denken, was ist hier los? Was hat mein Kind angestellt? Und nicht einfach so, ja, also ich unterhalte mich jetzt mit der. Keine Ahnung. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen befremdlich, dass sie halt so, dass es für sie halt total normal war, scheinbar, mit dieser Meeresgöttin da sich zu unterhalten.
Also ich fand das okay, weil vorher war ja schon mega weird, dass sie halt so sagt, okay, dieser komische Fisch da, der auf dem Meer da gekommen ist, der kann sich jetzt in einen Mensch verwandeln.
Ja, in stimmt, Ordnung. Die Mutter ist einfach 100% gechillt. Also alles, was passiert, sagt sie im Prinzip so, okay.
Okay, also der Fisch hat sich in Mensch verwandelt, nehme ich so hin.
Als in einer der früheren Szenen, die du ja auch schon angesprochen hast, wo sie so zur Schule fahren und ihr Sohn füttert einfach seinem neu gefundenen Goldfisch eine Scheibe Schinken und sie so, okay, cool. Das ist so weird. Naja, auf jeden Fall, wie ist das dann? Dann treffen die auf die beiden Eltern von Ponyo. Und also, Soske muss nochmal seine Liebe für Ponyo bekunden, was irgendwie im Kontext von Fünfjährigen auch ein bisschen komisch ist.
Ja, plus wir haben ja irgendwie erfahren, dass wenn jetzt Ponyo einschläft, die Welt untergehen kann, weshalb auch immer.
Ach so, ja. Ja, weil ihre magischen Kräfte außer Kontrolle sind und wenn sie jetzt die wahre Liebe findet, dann im Alter von 5, dann wird sie zum Menschen und alles ist wieder gut. Also ich glaube, die kleine Meerjungfrau ist jedem ein Begriff. Ja, ich sehe ein paar Parallelen.
Ja, ich fand es ein bisschen unfair, dass Ponchos Mutter anscheinend menschlich sein darf und ihre Zauberkraft behalten darf, aber halt Ponyo nicht.
Ja gut, je nachdem, wie du da jetzt menschlich definierst.
Also das entweder oder, aber halt die Mutter, ja, weil sie hat jetzt keine Nachteile, würde ich jetzt mal ihr sagen, aber kann auch daran liegen, dass sie halt ein Halbling ist.
Kann auch sein, am Anfang vom Film trinkt, beziehungsweise was heißt trinkt, leckt Ponyo die eine Wunde von Soske und es scheint ein großer Deal zu sein, dass sie menschliches Blut gekostet hat. Ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Ich kenne das nur irgendwie von wilden Tieren, dass sie dann Heißhunger auf Menschen haben oder so, aber ich weiß auch nicht, inwieweit das nur pseudowissenschaftlich ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist auch irgendwie ein bisschen seltsamer Aspekt von diesem Film.
Ja. Auf jeden Fall, diese Prüfung schafft er am Schluss, weil er sagt, ja, ich habe Ponyo mega gerne. Und dann so, okay, gut, dann herzlichen Glückwunsch, dass ihr Welt gerettet. The Office Handshake Meme.
Ja. Ja, vor allem, es wird zwar zwischendrin öfter gezeigt und auch beteuert, dass Soske super intelligent ist, aber auf der anderen Seite, er ist halt 5. Ich glaube nicht, dass er so ganz versteht, was hier gerade alles abgeht.
Ich fand halt einfach diese Szene so geil, dass er also, Soske, du hast die Welt gerettet. Und er ist immer so, hä? Was ist los?
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir auch mit dem Film schon so langsam durch. Es gibt noch einen Handshake zwischen Fujimoto und Soske und er gibt Ponyo in seine Hand, was auch irgendwie komisch ist, weil der 5 ist. Aber naja, will ich mich gar nicht groß drüber beschweren. Ich habe ja gesagt, die Zielgruppe ist eher jünger. Ich muss sagen, für mich ist der Film nichts. Und ich glaube, hätte ich den früher gesehen, wäre auch nichts gewesen, weil der ist rausgekommen zu einem Zeitpunkt, da hätte der Film mich schon nicht mehr gekriegt. Es ist wirklich so, also deinem Grundschüler den Film zu zeigen, ist, glaube ich, ganz cool. Aber alles andere, naja.
Ja, also so als Kinderfilm würde er, glaube ich, gut funktionieren. Ich habe ja schon gesagt, letzte Drittel gefällt mir nicht so gut. Aber es gab halt schon so ein paar Aspekte, wo ich gedacht habe, ah, wenn man da noch mal ein bisschen mehr gemacht oder reingegangen wäre oder andere Aspekte, die auch einfach gut waren, wie zum Beispiel das Ganze mit diesem Altersheim-Ding. Erstmal ganz cool, dass halt dieses Altersheim neben dem Kindergarten ist. Das heißt, hat man heutzutage auch schon ein bisschen so Konzepte gehört, dass so Kindergarten, Altersheim zusammen so ein bisschen sind, dass die mehr interagieren können. Aber speziell wie halt dann diese alten, teilweise vielleicht ein bisschen auch dementen Leute dargestellt werden, fand ich echt toll. Mir ist auch zum ersten Mal, glaube ich, in einem Anime begegnet, diese typischen, die wir halt in Deutschland so als Abo-Wagen kennen, die halt so altersgerechte Transportwagen, also für so alte Leute, Rollstuhl und so weiter. Das ist immer so ein bisschen bei Ghibli-Filmen, weil die halt auf Realismus sind. Da sind so ein paar Elemente, wo du dann denkst, so, ah, das habe ich in Anime eigentlich echt noch gar nicht so gesehen. Obwohl es ja eigentlich ein Standard sein müsste, aber Alltag sein ist. Genau, das ist mir halt so im Kopf geblieben. Plus dann am Schluss, wie die sich halt, oder als sie wieder laufen können, sie so freuen, dass sie halt sowas machen wie, hey, kommt mal her. Und weil sie jetzt rennen können, machen sie halt dieses, oh, das ist so wunderschön menschlich, dass sie halt dann, wer zuerst das Schiff berührt. Das heißt, dass sie so rennen und dann Hand ausstrecken, ich habe zuerst berührt. Fand ich echt toll. Also sowas hat mir gefallen. Wie dann zumindest auch so ein bisschen Sosuke mit ihnen interagiert hat, war ganz schön. Fand es ein bisschen schade, dass er nochmal das von der einen Dame und das PTSD mit dem Tsunami aktiviert hatte und sich ganz entschuldigt hat am Schluss. Aber
vor allem war ja auch kein Tsunami oder so, dann richtig, wurde nichts nicht überflutet so, oder so.
Ja, da war, fand ich, auch eine sehr gute Szene am Schluss, weil sie war ja so ein bisschen die, die immer meckert oder irgendwie Angst hat oder Sorgen hat. Dass sie halt
sie hat sich ja dann auch rausgehalten aus dieser ganzen Unterwasserblase, bis Sosuke sie dann so ein bisschen dazugeholt hat. Und das fand ich dann schon auch ganz nett.
Ja, plus dieser großartigen Szene mit dem Zeitlupensprung, als er einfach in ihr Gesicht klatscht. Ja, das war auf jeden Fall auch echt schön. Plus, das hattest du vorhin auch schon erwähnt, so ein bisschen was Alltag bedeutet für jemanden, der so hier Klippe, Hafenstadt, gibt öfters mal vielleicht irgendwie so Taifun, Regen und so weiter mit diesen Notfallsets. Mhm. Also als sie dann so, okay, wir haben das, also wir haben dieses eine Notfalllicht, wir haben...
Nur die müssten ihren Generator Antenne, regelmäßig erwarten, würde ich behaupten.
Ja, da frage ich mich auch, wieso haben Ponyo und ihre Mutter die Macht? Wieso haben die Machtkräfte? Habe ich mich auch gewundert.
Ja, also sie können halt einfach zaubern.
Ja.
Musst du halt akzeptieren.
Ja, und dann fand ich zum Beispiel auch, was du schon angesprochen hast, die Kinderdarstellung. Du hast ja gesagt, Sosuke ist ja recht intelligent. Also zum Beispiel, er kann halt Morsezeichen. Aber er ist halt noch ein Kind. Die zwei Male als er, als auch das andere Mädchen anfängt zu weinen, fand ich halt echt richtig realistisch. Also es hat echt gut funktioniert.
Ja, das stimmt allerdings.
Plus so Kleinigkeiten.
Auch Ponyo ist eigentlich, gerade in der Stelle, wo die beiden zusammen übernachten, ist sie schon fast wie ein realistischer Fünfjähriger, wie ein realistischer Fünfjähriger, so dieses Aufgedrehte und alles ist super, alles ist neu, alles ist cool. Kennt man ja auch von Kindern, die dann mal woanders sind.
Ja.
Klar, in ihrem Fall war es ein bisschen was Besonderes und sie ist auch kein normales fünfjähriges Kind, aber du weißt, was ich meine.
Ja, da hätte ich nämlich auch noch dann die Szene, die du erwähnt hast mit dem Baby, weil sie will ja dann die Suppe geben. Und das ist halt echt so toll, wie es in der Animation dargestellt wird.
Nee, das ist fürs Baby.
Weil, nee, nicht deswegen, sondern weil sie hat ja ihren komischen Eimer dabei. Und sie gibt halt die Suppe, schüttet sie halt so rüber, aber ohne den Eimer abzustellen. Weil in dem Moment wäre es halt sinnvoller, den Eimer abzustellen, da hast du mehr Freiheit und so weiter. Nee, das ist halt so, wie ein Kind es macht, behält halt den Eimer und tut es dann halt rüberschütten. Hat mir richtig gut gefallen.
Generell behält die so gut wie über den ganzen Film diesen dämlichen Eimer. Ja.
Richtig, genau. Ich fand das Standbild am Schluss richtig stark, als sie sich da nochmal zum Menschen verwandeln, fand ich super. Ich habe ja schon erwähnt, auf jeden Fall am Anfang die Fahrt. Aber ich weiß nicht, weil es vielleicht ein Kinderfilm ist, aber ich wurde 2-3 Mal an meine Kindheit erinnert, an Szenen aus anderen Filmen. Einmal, als sie im Netz kommt, hatte ich sofort Flashback zu Findet Nemo.
Boah, ey, diese Netzszene ganz am Anfang fand ich auch furchtbar. Einfach aus dem Grund, wie viel Müll damit in diesem Netz landet.
Ja.
Und ich meine, du weißt ja, dass es so ist. Und du weißt, dass auch Miyazaki keinen Film ohne Umwelt-Messaging macht. Aber das war schon so, da will ich gerade nicht drüber nachdenken, Leute.
Ja, ich fand auch die Message ein bisschen so reingequetscht. Einmal ja. halt das, aber dann wurde es ja noch mal extra erwähnt vom Vater, als er dann durchs Meer geht. Mhm. Oh, hier ist so schmutzig, oh, das ist so eklig. Und dann noch eine Szene, das war nämlich dann genau die Szene, wo der Vater, glaube ich, mit seinem Schiff fährt und er irgendwie in die Nähe von einem anderen Schiff kommt und dann dieses Schiff über ihn so drüber fährt, so recht bedrohlich, glaube ich, so leicht sollte es wirken. Da musste ich dran denken, hast du früher Der kleine Eisbär geguckt?
Sagt mir nichts.
Okay. Kleiner Eisbär ist nämlich, glaube ich, sogar eine deutsche Zeichentrickproduktion. Gibt es auf jeden Fall, glaube ich, eine Serie als auch Filme. Und es müsste aus einem Film gewesen sein. Das war nämlich dann irgendwie auch so ein Eisbrecher-Schiff oder sowas. Ich habe nämlich, ich weiß leider nicht, was es war. Ich habe versucht, es zu suchen. Ich habe in meinem Zimmer gehabt, ich weiß nicht, ob es ein Poster war, ob es ein Buch war, wo vorne der kleine Eisbär war und dann dieses schreckliche Schiff, in Anführungsstrichen, was so groß über ihn ist und ihn in Anführungsstrichen verfolgt. Und die Szene kann ich mich daran erinnern aus dem Film und daran musste ich denken. Da hatte ich dann auch wieder so wie
die alte Dame
PTSD. Doch, das waren noch so zwei Kinderfilme, ja, die gleich am Anfang. Ja, das sagt mir halt so
gar nichts.
Ja, genau. Ist dir noch irgendwie Soundtrack-mäßig was aufgefallen? Weil ich sag hier öfters mal so.
Um ehrlich zu sein, es hört sich halt an wie ein Ghibli-Film. Und ich fand ihn jetzt nicht irgendwie herausragend an irgendeiner Stelle.
Okay, also mir ist halt nur der eine Soundtrack im Kopf geblieben, als ich ihn gehört habe, oh, der hört sich gut an. Das war, als die Dorfbewohner dann angefahren kommen in den Booten. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, war auch wieder recht Ghibli. Ja, genau. Und bei zwei Punkten war ich erstmal noch so verwirrt. Einmal, weil man ist, glaube ich, nicht so gewohnt, dass japanische Kinder ihre Eltern mit Vornamen ansprechen. Ich dachte halt zuerst, dass es nicht die leibliche Mutter wäre, aber dann habe ich so gemerkt, anscheinend wahrscheinlich doch. War ein bisschen ungewohnt.
Ja, da hättest du auf Deutsch gucken müssen.
Okay.
Dann und nennt er sie nämlich Mama.
Ich habe dann auch durch diesen Kinderfilm was Tolles Neues gelernt oder vielleicht wieder was gelernt. Es kam vielleicht auch in der Schule vor und ich habe es vergessen. Ich konnte die ganze Zeit mit Devon nichts anfangen oder Devon. Ich weiß nicht, wie es dann in Deutsch ausgesprochen wird. Dass es halt dieses Zeithalter ist mit.
Ach so, ja, diese nicht Kreidezeit, sondern du weißt, was ich meine.
Genau.
Die Tiere gibt es schon seit der Periode in der Erdentwicklung.
Ja, richtig. Ja, ja. Also das Zeitalter konnte ich nichts mit anfangen, was ich ganz lustig fand, weil zum Beispiel kenne ich halt eine Software, die heißt Devonthink. Und jetzt ergibt auch das Sinn, weshalb deren Logo Lord Helix ist. Das heißt, da habe ich jetzt auch wieder was Schönes dazugelernt und dann hoffentlich auch die Kinder, die diesen Film sich anschauen.
Ja.
Ja.
Dann von einem, ja, Abenteuerfilm zum nächsten Abenteuerfilm. Und zwar Arrietty, beziehungsweise auf Deutsch Arrietty, die geheime Welt der Borger.
Ist es nicht die wundersame Welt der Borger?
Dann ist es die wundersame Welt. Ich habe hier nur gerade den englischen Titel The Secret World.
Tja.
Naja, da waren die Leute sehr kreativ.
Da guckst du anscheinend nicht in mein Trello rein, was ich extra erstellt habe, die Karte.
doch, habe ich. Und als ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, Moment, Moment. Und während dem Film ist dann noch sehr klar geworden, ach, die meinen tatsächlich Borger im Sinne von die borgen sich Zeug. Okay.
Ja, so nennt man das heutzutage. Ich habe mir das nur geborgt. Also dein Geldbeutel, ja, den habe ich mir kurz nur geborgt.
Also ich sehe schon, du bist auf jeden Fall auf der Seite von der Antagonistin. Das sind kleine Diebe. Nein, wir sind nur Borger. Nein, Diebe.
Nee, bin ich nicht, weil mein letzter Satz, den ich hier aufgeschrieben habe, ein kleiner diebischer Zwerg ist aufgetaucht. Haru, was bist du denn für eine Bitch?
Ey, ohne Spaß, wo wir gerade davon geredet haben, der Antagonist war der beste Teil von dem Film. Hier muss ich sagen, ich mochte sie halt einfach überhaupt nicht. Und als sie dann gestruggelt hat, irgendwie den Kammerjägern und ihrer Herrin zu erklären, was hier eigentlich abgeht, habe ich schon gedacht, ja, Das hast du jetzt halt aber auch voll verdient.
Ja.
Ja, genau. Vor allem, weil sie ja auch explizit nicht das macht, was ihre Herrin von ihr verlangt, eben diese kleinen Menschen in Ruhe zu lassen. Genau, aber wir sprechen schon von kleinen Menschen. Worum geht's denn überhaupt? Und zwar, Arietti und ihre Mutter und ihr Vater sind kleine Menschen, die sich selbst Borger nennen, weil sie unter einem ja ländlichen Haus in ja leben und sich dort dann an Dingen wie Zucker und so weiter bedienen, wo ich sagen muss, Worldbuilding-technisch ist das so cool alles gelöst. Diese ganzen kleinen Gadgets, die ihr Vater hat, um borgen zu gehen, ist richtig schön. Ja, genau, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Stein des Anstoßes ist, dass der Junge der Familie Sho in dieses Haus gezogen ist, um sich auf eine Operation vorzubereiten, weil es ja dort schön ruhig ist. Und als er reinzieht, sieht er Arietti und auch später sieht er sie nochmal, was für die Borger ein richtig großes No-Go ist. Die Menschen dürfen uns nicht sehen, sonst holen die Kammerjäger und vertreiben uns. Ja, genau. Und so findet die Geschichte eben ihren Anstoß. Genau. Möchtest du am Anfang vom Film schon irgendwas dazu sagen? Weil ich habe mir bei ein paar Stellen gedacht, ja, da will Julian bestimmt was dazu sagen. Ja,
als dass die Oma natürlich mit Mercedes vorfährt, das war lustigerweise am Tag davor war wirklich auch, ich war in der Kreuzung, ist eine alte Oma mit Mercedes vorgefahren und hat erst mal 20 Sekunden gebraucht, irgendwie in eine Straße reinzufahren, also einfach links abzubiegen, obwohl komplett frei war. Und da habe ich mich sofort zurückgeändert
gefühlt. Und dass die Haushälterin auch schon ihren komischen kleinen roten Flitzer da mitten in der Einfahrt stehen lässt, ist auch schon so ein bisschen, ja, also da hast du gerade schon ein paar Minuspunkte bei mir gesammelt, weil einfach dein Auto in der Einfahrt stehen zu lassen, ist schon eine miese Nummer.
Ja, nee, aber wirklich der größte Eindruck, der am Anfang gemacht wurde, war durch dieses englische Lied, weil ich halt echt ungewohnt fand. Mhm. Also es war ja so ein bisschen auch poppigerer Sound, aber halt mit englischen Lyrics. Das war schon mal eine ganz andere Stimmung als, glaube ich, viele andere Ghibli-Filme, die dann vielleicht so ein eher ja, Klaviersound oder was weiß ich, also Orchestra oder sowas hatten.
Ich muss sagen, ich habe den Film ja auf Deutsch geguckt.
Ja.
Das Lied am Anfang war auch auf Englisch. Als das Lied am Ende bei den Credits dann auf Deutsch war, war ich sehr verwirrt und habe mir gedacht, sind wir jetzt im englischen Bereich, im deutschen Bereich? Ist das Lied original japanisch? Warum haben die das Lied übersetzt? Vor allem, weil die Sängerin hat auch nicht so convincing deutsch geklungen. Vielleicht habe ich mir das aber auch einfach nur eingeredet. Ich habe dann umgestellt auf japanisch und gemerkt, oh, im Original ist das Lied auf Japanisch.
Ja, also es ist die gleiche Sängerin. Darum, am Anfang singt sie halt natürlich auf Englisch, aber du merkst dann später irgendwann, ist glaube ich vielleicht nochmal ein paar Lyrics sind auf Englisch, aber dann merkst du, oh okay, anscheinend ist es trotzdem eine japanische Sängerin, die halt ja, dann auch schlussendlich Japanisch dann singt.
Also das war für mich maximale Verwirrung.
Ja.
Ja. Was mir noch recht am Anfang aufgefallen ist, die Szene, wo sie so ein paar Blätter gesammelt hat, also direkt am Anfang, wo sie ein paar Blätter gesammelt hat und dann zurück durchs Haus rennt und da so ein paar Insekten begegnet und sagt, hey, sorry, ich kann nichts abgeben, habe ich schon gedacht, ah, okay, das wird so eine Disney-Princess-Nummer, wo sie dann auch mit ihren Insektenfreunden irgendwie unterwegs ist. Nein, nee. Gar nicht. Das sind die letzten Insekten, die wir in dem Film sehen. Wir kriegen später noch irgendwie ein Raben und irgendwie noch andere kleine Tierchen, aber ja.
Also einmal noch den kleinen Ballinsekt. Das ist ja auch noch mal kurz.
Ja, ja, stimmt. Aber diese kleine Kellerassel oder was das ist.
Ja, ja. Ich war auf jeden Fall von Anfang an vom Konzept überzeugt, weil wenn wir, Lukas, zusammen hin und wieder mal eine Nintendo Direct geschaut haben, dann habe ich ja oft einen Spieletitel erwähnt, wo ich gesagt habe, ey, da soll es mal wieder ein Revival geben von Nintendo, beziehungsweise ein Remake geben.
Ich weiß, du bist ein sehr großer Chibi-Robo-Fan. Ich hab mich viel mehr an It Takes Two erinnert gefühlt.
Okay.
Was ja auch so in die Richtung geht. Sehr schön auf jeden Fall.
Ja, das heißt, da war ich schon mal mit drin.
Ja, also ich fand das Konzept auch ziemlich cool. Ich fand das auch gut umgesetzt, wie gesagt, gerade so die kleinen technischen Trinkets, die da so gebaut haben. Auch als man zwischendrin die Werkstatt vom Vater mal gesehen hat, das ist ja wahnsinnig gut. Ja,
richtig gut.
Ja, aber auch so die erste Borger-Tour, wo sie unterwegs waren, fand ich richtig toll, weil du siehst diese ganzen Wege, die da in den Wänden und so weiter von diesem Haus aufgebaut wurden mit vielen Nägeln. Dir ist ganz klar, dass, also allein vom Draufschauen, dass da schon mehrere Generationen von dieser Familie kleiner Menschen und vielleicht sogar noch andere kleine Menschen gelebt haben und dass die da mit viel Aufwand sich Infrastruktur aufgebaut haben. Und es fühlt sich eben so an, die Menschen, die dort leben, leben dort schon lange in vielen Generationen und die kleinen Menschen auch. Und das war irgendwie ganz schön. Als sie dann in diesem Puppenhaus gelandet sind, habe ich auch schon gedacht, oh nee, Leute, das hat der Opa für euch gebaut. Als sie später dann genau das gesagt haben, habe ich gedacht, ja, es ist doch so offensichtlich. Da ist keine Puppe drin und nebendran steht ja eine Puppe und die ist einfach halb so groß wie dieses Haus und die passt da nie im Leben rein. Leute, bitte.
Ja. Da will ich jetzt aber kurz drauf eingehen, weil für mich Highlight des Films war halt das erste Borgen. Holy shit, ja, das war das gut. Super. Du hast ja schon erwähnt, erstmal, was auch über den ganzen Film ist, gerade später nochmal sind so ein, zwei Dinge, dieses halt, wie das genutzt wird mit der Nagelbrücke, den Gadgets und so weiter. Mhm. Aber für mich halt, was mir sofort aufgefallen ist, als ich schon dann begonnen haben, überhaupt zur Nagelbrücke zu laufen, das Sounddesign, was dann in dieser großartigen Küchenszene endet.
Muss ich widersprechen. Shit. Da muss ich kurz widersprechen. Das Sounddesign von der Stecknadel hat mich mehrfach aus dem Film gezogen.
Nee, weißt ganz laut ehrlich. Ist so dieses Sching.
Ja, dieses Sching von ich stecke ein Schwert in die Scheide oder ich ziehe es entsprechend. Das kommt nicht davon, dass du ein Schwert irgendwie bewegst, sondern es kommt eben von dem Schleifen von dem Ding an der Scheide. Aber die steckt es in so ein Stück Stoff rein. Leute! Ja. Das hat mich mehrfach richtig rausgezogen. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich hart irritiert.
Ja, aber es fängt ja schon damit an, als sie halt die Schritte auf den Materialien gehen, ist halt recht laut gemacht. Das heißt, dass es schon auch das Ganze so wirken soll. Sie sind halt klein und alles andere ist halt dieses große Leere, in Anführungsstrichen. Weil man möchte ja dann diese Größenverhältnisse auch irgendwo sowohl Bild, aber als auch im Ton rüberbringen. Aber
generell auch im Bild war das so gut gemacht, gerade so die Sachen, wie sie Tee einschenkt und so weiter, dass sich so ein kleiner Tropfen bildet und dann erst runtertropfen muss, ist einfach viel besser, als jetzt ein anderer Film das gemacht hätte, in dem das da einfach Tee wie normal funktioniert.
Ja, aber wirklich speziell halt diese Küchenszene, wo halt einfach mit diesen, erstmal, als man reinkommt, hört man halt, wie es tagsüber ist, während es aber gerade nachts ist. Das heißt, wir hören halt irgendwie so ein bisschen so geisterhaft dieser Sound der Küche zu Tag. Aber währenddessen hört man auch diesen Kühlschrank, der so brummt, was halt so eine richtig geile Atmosphäre aufbaut. So wirkliches Unbehagen für jetzt unsere kleinen Borger. So eine schöne, bedrohliche Kulisse. Oder auch so Sachen wie zum Beispiel, dass dieser Wind durch die Steckdose geht. Das ist halt alles, die ganze Zeit baut es eine richtig gute Spannung damit auf. Plus dann auch halt dieses auch typische, diese Standuhr, die halt dann so ganz dück, richtig gut. Also da hat mir alles dran gefallen, an diesen ganzen, keine Ahnung, 10 Minuten oder was das war.
Also mich hat das auch richtig überzeugt. Und nochmal extra obendrauf, dass wir später all diese Szenen nochmal von Schoß Schulter aussehen und diese ganzen Orte, die wir vorher ja in Miniatur beobachtet haben oder wo wir da durchgegangen sind, sehen wir später noch mit normalen Menschen drin. Ich meine, wir können uns das alle gut vorstellen, wir waren alle schon mal in der Küche, aber dass wir den Ort im Prinzip, ja okay, du vielleicht nicht, aber dass wir den Ort tatsächlich besuchen später nochmal und nochmal tatsächlich eine komplett neue Perspektive darauf bekommen, fand ich ziemlich gut.
Ja, und diese ganze bedrohliche Kulisse kulminiert halt noch in dieser richtig geilen Szene, als dann Shu sagt, hab keine Angst. Und wie aus einem Horrorfilm sieht man halt nur so seinen Mund. Oh, war das gut. Also wirklich, da war ich einfach richtig dabei.
Oder später, wo Sho ja eigentlich recht nett denen diese Küche hinstellen wollte. Und das ist absolut eine Szene aus einem Horrorfilm. Und du weißt zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es Sho ist. Es könnte genauso gut Haru sein, die dann versucht, da das Ding auseinanderzureißen.
Ja.
So wie er auch die Kommode vor die Tür gestellt hat. Da habe ich gedacht, okay, entweder es ist Sho und er weiß nicht, was er tut, oder es ist Haru und sie weiß genau, was sie tut. Und das ist, dieser Zwiespalt ist so, ja, furchterregend. Wahnsinnig gut. Da hat man das Konzept wirklich echt auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Da hat man es richtig gut hinbekommen, diese Dualität zu zeigen. Dass selbst wenn die Menschen eben nett sind, es trotzdem fucking horrifying sein kann.
Ja. Genau, und Shu hat sie dann oder die beiden wiederentdeckt. Fand ich auch eine coole Konfrontationsszene, dass er jetzt auch nicht versucht, hinterherzugehen, sondern dass sie sich dann auch verdrücken und dann aber auch nochmal sowas runterfällt. Arrietty dann auch mehr oder weniger traurig ist, dass es jetzt so geendet hatte. Aber ihr Vater sie ja auch noch decken möchte, was halt ganz nett ist. Ganz schön.
Er möchte vor allem, dass die Mutter sich keine Sorgen macht.
Ja. Genau, aber Sho lässt halt nicht los. Also habe ich auch so ein bisschen
Lässt
aufgeschrieben,
nicht
bist aber
locker.
ganz schön aufdringlich, mein Lieber. Jetzt noch
Ja,
nicht so arg, aber dann
okay.
später.
Okay, wenigstens wenn sie sagt, dass er sie nicht anschauen soll, hört er irgendwie nach zweimal Nachfragen doch auf, wo ich mir auch gedacht habe, na, immerhin.
Aber Arietti ist dann ein bisschen genervt und sagt sich dann, okay, ich werde ihn jetzt konfrontieren und sage ihm, dass er mich verdammt nochmal in Ruhe lassen soll. Und da ist mir auch aufgefallen, holy shit, was ist das denn für ein fucking riesen Grundstück? Man hat ja schon gemerkt, okay, die Oma hat anscheinend Geld, weil die einen fucking Mercedes in Japan fährt. Aber die haben dann See und ein riesiges Blumenfeld. Wie viele Quadratmeter, Quadratkilometer sind das?
Naja, also ich glaube, viel davon kommt auch durch Perspektive, aber die haben schon ein recht großes Grundstück, da hast du schon recht.
Ja.
Aber gut, wenn wir uns jetzt an den Jungen und den Reiher zurückerinnern,
Ja.
beziehungsweise in die Zukunft erinnern, das ist ja auch ein gigantisches Grundstück und das ist ja sogar noch deutlich größer als das, was wir hier sehen.
Ja. Ich habe auch
Also ich
echt.
glaube sogar,
Ja.
wenn du auf dem Land leben würdest, wo du so richtig viel Platz hast, dann denke ich, ist das vielleicht sogar ein angemessenes Grundstück.
Ja. Auch Shos Zimmer, was ja anscheinend irgendwie vielleicht mal von der Oma oder sowas war, das Kinderzimmer oder sowas. Ich habe das Zimmer gerochen. Also wirklich so richtig, okay.
Ja,
So wie die
ich weiß,
Tapete an
was du
der Wand war,
meinst.
plus halt dieses Puppenhaus. Oh Gott.
Ich weiß absolut, was du meinst.
Ja.
Ja.
Genau. Aber weil dann auch Arietti der Mutter das gesagt hatte, lief es dann darauf hinaus, okay, der Vater beschließt dann, ja gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wegziehen, werden wahrscheinlich entdeckt werden und oder wurden entdeckt, gerade auch noch mit der, dass Sho halt dann das Haus und so weiter macht, dass sie sich dann aufmachen wollen.
Genau, die packen dann ihren Kram, dann ist diese Szene, die ich beschrieben habe. Zwischendrin treffen sie noch auf diesen Spiller.
Ja.
Einfach so ein random Typ, der den Vater mal rettet,
Ja.
dann kurz da ist und dann wieder abhaut.
Auf einem fucking Gleiter. Oder mit einem fucking Gleiter.
Ja, ey, das ist schon. Der hat schon das Borger-Game
Oh
durchgespielt.
ja.
Ja, genau. Und dann sehen wir ja, Arietti möchte sich von Sho verabschieden und die Mutter wird währenddessen entführt. Und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Höhepunkt vom Film, so wo es dann Action gibt, in Anführungszeichen. Es ist halt immer noch eher ein Abenteuerfilm als ein Actionfilm.
Ja, genau.
Und ja, im Prinzip die Stakes sind klar. Wir wollen zwar die Mutter befreien, aber wenn uns jetzt die Haushälterin erwischt, Ist jetzt auch nicht so schlimm, dann sagt Sho halt, ey, Bruder, du arbeitest für meine Oma, was willst du?
Ja.
Obwohl ich sagen musste, als sie die Tür von ihm abgeschlossen hat, habe ich schon gedacht, oh, 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 das riecht nach Rauswurf.
Ja, ich muss auch sagen, vorher war auch dieser ganz komische Dialog, als halt Arietti sich verabschiedet und er dann so sagt, so, ja, ihr seid ja eine aussterbende Spezies.
Oh ja, stimmt, da habe ich ist gedacht, alter Sho, was bist du für ein Arschloch gerade?
Was geht denn gerade ab?
Also selbst wenn das stimmt, mit 13 solltest du wissen, dass das hier gerade nicht angebracht ist.
Ja, das fand ich ein ganz schlechter Dialog, also es hat mir gar nicht gefallen.
Ich weiß, das war so ein bisschen gemacht, um den Reveal irgendwie zu haben, dass er stirbt, ja, was wir als Zuschauer so ein bisschen erahnen konnten, aber Arietti halt noch nicht wusste. Aber die Hinleitung dazu war richtig mies.
Ja, es ist halt auch ein bisschen das Problem, dass Sho ist halt einfach, sieht aus wie der 0815 Ghibli, männliche Protagonist.
Ja, ja.
Also wenn du einfach neben alle anderen, kann man so über eine Schablone drüber gehen.
Was ist das auch für ein Schwanzvergleich der Zivilisation? Also, Arietti sagt, es gibt bestimmt noch so ein paar Dutzend von uns. Und Sho, es gibt 6,7 Millionen Menschen, Milliarden Menschen gerade. Alter, Sho, halt die Schnauze.
Ja, ich muss
was
auch sagen,
was ich aber dem Film zugutehalten muss,
ja,
ist, dass zwischen den beiden keine Liebesbeziehung oder so gab.
Oh ja, Gott sei Dank. Sondern nur einigermaßen Freundschaft.
Und auch, dass Spiller sich die ganze Zeit nicht so aufdrängt, sondern eher so, ja, lass mich in Ruhe, und ihr dann am Ende irgendwas gibt, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das ist ganz nett, die Beziehung zwischen den beiden kann sich jetzt vielleicht so ein bisschen entwickeln.
Ja.
Aber dass da keine Liebesbeziehung reingestopft wurde, fand ich, das war so mein Highlight. Weil ich habe zwischendrin gedacht, oh Gott, geht es schon wieder in die Richtung kleine Meerjungfrau.
Ach so, nee. Ja, ich fand auch gut, zum Beispiel, dass Spiller ist halt so ein bisschen auf Crush gemacht, wie halt ein junger Mann, der zum ersten Mal ein Mädel im gleichen Alter so ein bisschen sieht.
Ja, und genau, das war fand dann ich super voll sympathisch.
Ja. Ja, und für mich war eigentlich auch gut, dass sie halt dann auch wirklich am Schluss wegziehen. Als das nicht dann nochmal so, okay, ja, wir haben jetzt Haru rausgeworfen und wir haben doch jetzt das tolle Puppenhaus, bleibt doch bei uns.
Ich habe zwischendrin gedacht, oh nein, die ziehen doch hoffentlich nicht in dieses Puppenhaus, um komplett ihre Autonomie so abzugeben. Aber nein, sie ziehen einfach weiter. Und das war, also generell, das Ende kann man nur loben. Da hat man sich entschieden, nicht irgendwie die Klischee-Route zu gehen, sondern was Eigenes zu machen. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Ja.
Auch wenn es natürlich dann ein bisschen offenes Ende und ein bisschen bittersweet ist und so. Aber ja, komm. Kann man auch mal haben. Muss nicht alles Happy End sein.
Richtig, finde ich auch.
Vor allem nicht so false Happy End, wo man sich dann denkt, also im Prinzip halten sie sich jetzt die kleinen Menschen als Haustiere?
Ja, das ist auch
so. Das wäre nicht so cool gewesen.
Darum auch Haru, okay, wenn ich jetzt so kleine Menschen hätte, würde ich auch erst mal denken, okay, das sind halt Menschen. Da würde ich versuchen, jetzt nicht die so als Käfer oder so zu bewerten oder so.
Kleine Diebe sind das.
Ja, habe ich auch gedacht, als sie dann versucht, die Mutter einzusperren, mach werden Löcher rein. Und ein paar Sekunden oder Minuten später, dann, ach, zum Glück macht sie Löcher rein.
Ja.
Weil das wäre es auch noch gewesen. Ja, ich will noch darauf eingehen, weil wir dann noch kurz wie Arietti mit Sho zusammen ausgebrochen sind. Fand ich halt ein bisschen schade, dass da nicht noch ein Ticken mehr gewesen ist, dass sie zusammen kooperiert haben.
Es gibt diese eine wunderbare Szene, wo sie sagt, lass mich runter, ich pass da durch. Sie geht rein und macht das Fenster von innen auf. Da habe ich gedacht, oh, wahnsinnig gut.
Ja, gerade weil auch wie sie das Fenster aufmacht. Du hast dir schon die Ausrüstung erklärt. Ohrringe als Free-Climbing-Ausrüstung, richtig geil. Also das fand ich halt mega gut.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, also als sie dann gemerkt haben, oh, die Tür ist abgeschlossen, gleich setzt er die ins Schloss rein und die kriegt dann das Schloss irgendwie von innen auf. Nee, viel besser, die klettern einfach außen in das Zimmer nebenan. Das war so viel besser. Aber auch an der Stelle, da hat man das Klischee übersprungen und hat sich gedacht, wir könnten auch was Besseres machen.
Ja. Ich fand auch.
Also nicht, dass der Film jetzt irgendwie
komplett aus allen Konventionen ausbricht und richtig krass was Neues macht und total innovativ ist. Nee, das ist es nicht. Die Story ist schon sehr, ich würde fast sagen 0815, aber die kannst du schon sehr einfach so in diese Hero-Journey reinplotten, ja, und sagen, okay, und das passiert und das passiert und das passiert.
Ist ein solider Abenteuerfilm, ja, einfach so.
Genau, auf jeden Fall.
Ja.
Ich hatte damit auch mehr Spaß als mit Ponyo, um ehrlich zu sein.
Ich bin mir echt nicht sicher. Ich finde ihn halt so vom Abenteuer ein bisschen solider, aber einfach auch so vom Aussehen fand ich animationsmäßig halt Ponyo ein bisschen interessanter.
Das stimmt, Ponyo ist auf jeden Fall besser animiert, aber der Worldbuilding-Aspekt, der so in Arrietty noch mit eingeflossen ist, der hat es dann für mich nochmal stärker gemacht als jetzt ein Ponyo.
Ja, bei Arrietty ist mir auch der Soundtrack natürlich erst so mit dem englischen Lied am Anfang, aber auch insgesamt mehr aufgefallen, weil der wirkt da auch ein bisschen poppiger. Also ich habe gerade zum Beispiel, als sie sich alleine aufmacht, so rausschleicht, den Soundtrack, der hat mir gut gefallen, als auch am Schluss, als er sie zur Esskammer hinschickt oder so. Das waren so zwei, die habe ich gerade so auch so ein bisschen im Kopf. Das war auf jeden Fall auch, glaube ich, einfach mein Stil eher als vielleicht normal orchestrales oder so. Ja, aber was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, der Film ist nämlich von jemandem directed worden in der Regie. Der
nicht Miyazaki ist und nicht Takahata ist.
Richtig.
Und der auch mittlerweile nicht mehr bei Ghibli arbeitet.
Genau, also jemand, der vorher noch nicht Direction gemacht hatte, also zwar auch, glaube ich, schon irgendwie so 20 Jahre bei Ghibli gearbeitet hatte, aber dann sein Regiedebüt hatte. Das ist nämlich dann Yonebayashi Hiromasa. Den könnte man jetzt kennen, weil er danach, du hast ja schon gesagt, er ist nicht bei Ghibli, er ist nämlich irgendwann 2015, 16 gegangen, hat Studio Ponoc gegründet.
Er hat erst noch an Mania als Direktor gearbeitet.
Ja, da werden wir wahrscheinlich.
Und dann Ponoc gegründet. Also Ponoc kennt man dann von, ich glaube, die Rote Schildkröte war auch schon dort, aber für mich so Mary and the Witchflower.
Genau.
So der große Titel.
Da waren wir ja sogar im Kino damals. Beim Akiba Pass Festival. Und dann, weil wir jetzt auch gerade mit Borgern sind, sie haben ja auf Netflix diese Blabla der Helden, diese kurze Anthologie mit den drei Sachen, da gab es ja auch einen Shortfilm davon, wo es ja auch um kleine Menschen ging.
War er daran beteiligt an dem Film?
Ich weiß nicht, ob er daran beteiligt war, aber es ist halt schon ganz lustig, dass sein gegründetes Studio halt auch diesen Short macht mit so Borger-mäßig.
Klar.
Ja. War zumindest ganz interessant. Ich habe auch dann nochmal kurz, weil das hat mich zumindest interessiert, wie er halt da dazugekommen ist. War auch wieder einfach hier Suzuki. Hat halt so, wurde halt gefragt, okay, wer macht den Film, wer soll einen Regie führen? Und er sagt, er hat einfach mal ihn gesagt. Also Maro, das ist anscheinend sein Spitzname. Maro macht es. Okay, hast du einen Grund dafür? Eigentlich nicht. Er macht das einfach. Gut.
Obwohl man natürlich sagen muss, dass Suzuki auch ein unglaubliches Auge für Talent hat.
Ja, aber also man hat ja schon gehört, er ist halt schon 20 Jahre dabei gewesen, alle fanden auch ganz gut und Miyazaki hat auch nichts dagegen gesagt, gegen Tsukuro. Und ich habe dann.
Also, dass Goro so viel Scheiße fressen muss, tut mir echt leid.
Ja, dafür werden wir jetzt dann Moonblumberg angucken. Nee, doch, Moonblumberg ist, was Goro gemacht hat, ne?
Ja. Mhm. Also, und ich glaube, nächstes Mal ist auch potenziell schon Mani dran?
Nee, also Winzig Hebt und Mondblumenberg sind, glaube ich, die nächsten zwei.
Ah, okay. Ja. Wie der Winzig Hebt, der bekanntermaßen letzte Film von mir sagt.
Ja. Aber weshalb ich das erwähnt habe.
Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt hier komplett off topic gehen, hast du noch was zu Arrietty?
Weil ich habe dann nämlich geguckt, weil für mich wirkt es, okay, das ist garantiert, auch wie der Titel so heißt, das ist doch garantiert eine Buchadaption.
Ja.
Habe ich dann auch geguckt und tatsächlich, also zumindest der englische Titel ist Borrower. Und da gibt es irgendwie so 6 Stück oder sowas, 52. Und manchmal, ich habe ja mich interessiert, weshalb er Direction geführt hat und ein bisschen so Pre-Production lese ich mir halt schon nochmal an. Gerade bei allen Ghibli-Filmen hörst du, okay, es gibt auch eine riesige Dokumentationsreihe dazu, die halt irgendwie so 12 Stunden lang geht, die halt komplett alles begleiten. Das gucke ich mir jetzt nicht vorher mal an. Irgendwann setze ich mal auf die Liste. Vielleicht schaue ich mir das mal an, weil es mich schon interessiert, gerade Miyazaki, wie er immer so ein bisschen ist. Und bei den nächsten Filmen siehst du halt auch oft, dass halt Miyazaki macht halt nicht die Regie, aber er schreibt halt zumindest das Screenplay. Und weshalb sie halt jetzt Arrietty umgesetzt haben, war halt, weil Miyazaki das so mochte. Und es ist halt einfach so geil, Miyazaki erstmal. Der hat halt so gesagt, so hier, selbst als ich 20 war, wollte ich halt schon mal The Borrower halt umsetzen. Und jetzt setzen wir das um. Okay, jetzt setzen wir das um. Und er schreibt halt das Screenplay. Und wie schreibt er das? Er liest sich nicht mal das Buch durch, sondern er schreibt das Screenplay so, wie er es in Erinnerung hat. Und zwar halt die Kleinigkeiten, die ihm halt in Erinnerung geblieben sind und sowas. Und ist okay.
Gut. Aber um ehrlich zu sein, das finde ich eigentlich auch echt charmant. Weil gerade viele Nostalgie-Sachen, viele Remakes und so weiter und viele Neuadaptionen, hast du oft das Gefühl, das wurde entweder total treu gemacht und man denkt sich dann, boah, ja, ich hatte das besser in Erinnerung, obwohl es exakt dasselbe ist. Oder es wird halt komplett irgendwie in eine andere Richtung gegangen. Ich finde diesen Mittelweg ganz cool, Dinge so neu zu machen, wie man sie in Erinnerung hat. Ja. Weil das ist das, was wirklich dann oft gut funktioniert.
Ja, ein bisschen weird ist halt, weil hier der Director, also die Miyazaki und er haben, glaube ich, so ein bisschen zusammen dran gearbeitet. Weil so wie ich verstanden habe, Miyazaki hat irgendwann auch noch mal eine Kurzmanga-Geschichte oder sowas illustriert. Und Sho als Figur ist irgendwie davon einfach übernommen worden, so ein bisschen. Das war aber, glaube ich, nicht von Miyazaki selbst so gedacht oder so. Irgendwas hatte ich da noch im Kopf. Aber ja, das war auf jeden Fall, wo ich dachte, so wie halt zum Beispiel bei vielen jetzt Ghibli-Filmen, oh, okay, das ist halt eine Buchadaption. Nicht einfach, wie ich oft gedacht habe, Anime Original. Auch wenn hier, ja, man muss sagen, einfach immer sehr viel auch noch umgeändert wurde. Das heißt, wurde nur grob das Konzept genutzt.
Ja, genauso ähnlich hatten wir es ja jetzt auch mit Sag's mir, Junge und der Reihe, wo man sich von dem Buch inspirieren lassen hat und dann was komplett anderes gemacht hat.
Also das Buch kommt drin vor.
Das Buch kommt drin vor, da hast du recht.
Ja, gut. Und bevor wir abschließen, zwei Sachen, einfach zwei Gags rausgehauen. Erstmal, okay, Oma, die alte Umweltsau, lässt einfach das Auto laufen. Und steigt dann ein, was soll denn das?
Da habe ich aber auch kurz gedacht, okay, das hat man das früher so gemacht? Ich habe dann kurz dran gedacht, manche Autos wirst du ja, ach so, nee, warte, das ist gar kein Auto mehr zum Kurbeln. Das ist gar nicht so, du gehst die Muskelkraft raus und das anzusehen.
Bist du alt, Lukas, die 80er.
Ja, okay, vielleicht ist sie schon, ja, vielleicht hätte man schon das Auto abstellen können.
Ja. Und dann nochmal
auf. Also den Motor.
Ja, und dann nochmal auf kurz Ponyo zurück. Ich mache ja meine Notizen so, indem ich einfach mein Handy auflasse und dann das Ganze diktiere. Und du kannst dir vorstellen, wenn ich Ponyo sage, ist vielleicht mal ein bisschen schwieriger, das zu erkennen.
Du hast vorhin auf jeden Fall im Podcast schon Poncho gesagt.
Richtig, weil ich habe die Liste aufgeschrieben, was meine Diktierfunktion alles als Ponyo interpretiert hatte.
Oh ja, bitte. Also Poncho ist auf jeden Fall dabei.
Ja, Poncho ist dabei. Pony. Pontus. Pony. Zweimal Pontus. Und Pogo einmal hat Ponyo auch korrekt gehabt.
Das heißt, die anderen Male wolltest du dich nur ärgern.
Ja. Aber Pontus war schon und halt Poncho. Poncho war nämlich wohin, als ich hier mit der Antenne das gesagt habe. Da stand nämlich noch Poncho. Ich hab's nicht verbessert, da war ich zu faul für.
Ach so, du liest einfach nur deine Notizen ab. So.
Nee, nicht ablesen, aber so ungefähr, was ich ja im Kopf hatte. Ja, das wollte ich noch kurz dazu gesagt haben.
Ja, im Endeffekt, um das Ganze noch mal so ein bisschen einzuordnen, ich glaube, wir sind so ein bisschen in einer Zeit, wo Ghibli sich viele Gedanken darüber gemacht hat, wie es weitergehen soll. Also jetzt pure Spekulation von dem, was ich jetzt gesehen habe. Und ich glaube, sowohl Ponyo als auch jetzt Arrietty waren nicht unbedingt die Dinge, wo sie sich gedacht haben, das wollen wir jetzt erstmal so machen. Weil danach gab es ja wieder so ein bisschen einen Shift.
Ja. Ich muss sagen, ich war halt von den zwei Filmen schon überrascht. Ich war halt darauf eingestellt, dass sie mir eher mäßig gut gefallen, aber sie sind auf jeden Fall besser, als ich es erwartet habe. Und darum war ich eigentlich jetzt ganz zufrieden mit der Folge. Hat mich beides ganz gut unterhalten. Würde ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, wenn es nochmal, so wie zwei andere gibt, die Filme, die ja demnächst ins Kino gehen, nochmal reingehen. Aber so hat es mir doch ganz gut gefallen.
Also ja, sind auf jeden Fall beides nicht schlechte Filme. Allerdings würde ich Ponyo nicht weiterempfehlen. Das ist nämlich tatsächlich eher so ein Film, der wirklich für Kinder gemacht ist. Arrietty hingegen würde ich schon sagen, kann man sich angucken. Ob ich den von mir aus irgendwie empfehlen würde, wahrscheinlich auch eher nicht. Aber wenn jemand auf mich zukommen würde und sagen würde, hey, irgendwas mit Ghibli-Ästhetik, so Abenteuerfilm, vielleicht auch was noch nicht unbedingt jeder gesehen hat, dann würde ich sagen, ja, dann schau dir Arrietty an.
Ja. Aber Lukas, ich bin richtig hyped auf die nächsten zwei Episoden. Die nächsten vier Filme habe ich so fucking Bock drauf. Oh, das sieht so gut.
Der Mondblumenberg und Wie der Wind sich hebt, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Danach kommt auf jeden Fall Mani wahrscheinlich übernächste Folge.
Ja, und plus Prinzessin
Kaguya. Genau. Ja, ja. Ja, doch, da habe ich auch Bock drauf.
Also, beides.
Also wir hatten jetzt so ein bisschen die abfallende Spannung zu den dann großen Meisterwerken, die wir uns auf jeden Fall anschauen wollen.
Und Takahata lässt ein bisschen auf sich warten. Also wenn wir jetzt zu Takahata kommen, hat Miyazaki vier Filme gemacht.
Und demnächst ist es dann andersrum.
Autsch. Lukas.
Ja, nee, ich weiß. An dem Punkt können wir, glaube ich, den Podcast auch beenden. Ja. Wie immer, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Twitter. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-U-H-L auf meinem Mist und Twitter und auf Wiederhören.